Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast.
Es war ein Freitag der 13. Ein LKW fährt am Knotenkorn Neuburg in Niederösterreich von der S1 auf die A22 auf, kippt in der Kurve plötzlich um und bleibt auf der Seite liegen. Die Einsatzkräfte rücken aus und zumindest für die Feuerwehren hätte das ein absoluter Routineeinsatz werden können. Aber dann passieren viele ungewöhnliche Dinge. So viele, dass eine vermeintliche klassische LKW-Bergung zu einer Blaulichthelden-Podcast-Folge wird. Damit Servus, Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Marcel Kilic und bei mir ist der Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Korneuburg, Brandmeister Michael Zöger.
Hallo an alle.
Und auch Peter Gamsjäger ist bei uns. Er ist der Bezirkssachbearbeiter Schadstoff im Bezirk Korneuburg und er ist auch Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Herzog Bierbaum. Peter, schön, dass du da bist.
Hallo Marcel, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Freitag der 13. Ich bin auf keinen Fall abergläubisch, aber wenn wir uns euren Einsatz im Detail anschauen, dann passieren schon viele skurrile Dinge. Was war da los?
Ja, der Freitag der 13. hat es in sich für uns. Ja. Wir sind gegen Mittag alarmiert worden auf eine schwere Bergung auf die Autobahn A22 auf den Autobahnknoten. Und das war mal grundsätzlich nicht klar, wie lang der Einsatz dauern wird.
Und er hat lang gedauert. Also
ja, fast 12 Stunden lang.
Unglaublich.
Ja, wir sind dort sofort ausgerückt mit dem Vorausfahrzeug und dem Tanklastfahrzeug Tunnel mit der Erstmannschaft. Und ich hatte schon die Information, dass es sich um einen Tanklastzug oder einen Tankaufbau handeln sollte. Näheres war aber noch nicht bekannt. Als wir eingetroffen sind, habe ich den in dieser Kurve liegen gesehen, den LKW. Dort waren aber auch schon mehrere LKW-Unfälle. Das Rote Kreuz war mit einem Rettungswagen schon vor Ort. Es waren ein potenziell Schwerverletzter und ein Leichtverletzter in Betreuung. Und ich habe im Rahmen der Erkundung, weil ich den Rettungssanitäter auch als Feuerwehrkameraden kenne, an seinem Blick sofort erkannt, die brauchen auf jeden Fall einmal Hilfe, Unterstützung. Ich habe meinen Gruppenkommandanten vom Tanklöschfahrzeug absitzen lassen und habe ihm eingeteilt, weil er ist auch Notfallsanitäter, dass man diese Synergie nutzt, und habe meinem Maschinisten provisorisch die Gruppe übergeben. Und dann haben wir die Erkundung fortgesetzt. Über die Polizei habe ich die Frachtpapiere einsehen können und die waren grundsätzlich gekennzeichnet mit 34.000 Litern Milch. Und auch der leicht verletzte Fahrer, den habe ich durch unseren Melder betreuen lassen, weil der Fahrer konnte nur Ungarisch und unser Melder relativ gut Englisch. Und ich habe ihn gebeten, dass er die Betreuung übernimmt, bis der zweite Rettungswagen da ist. Und dieser Fahrer hat eine Kopfverletzung, das wird später noch wichtig sein. Der Fahrer hat auf kurze Rücksprache auch mit Milk geantwortet. Somit war das für mich mal in der Erstphase schlüssig und ich konnte die Rückmeldung auch an die Parts geben.
Wie hat dieser LKW von außen ausgesehen?
Ja, das war ein Zugfahrzeug einer ungarischen Firma und ein wechselbarer Tankaufbau in einem Rahmen, den man sozusagen auch kranen kann.
Aber es war da jetzt keine Tafel, kein oranges Schild, auf das kommen wir dann später noch, was das genau heißt. Ja, weil das war von außen einfach
absolut
ein
nicht
LKW.
Das war absolut nicht erkennbar und er war auch grundsätzlich einmal dicht, allerdings schwer beschädigt und wir hatten noch einen leichten Produktaustritt in so einer Tröpfchenform. Dann habe ich die Information bekommen, dass der Rettungshubschrauber auf Anfahrt ist und aufgrund der Menge von Milch, also diese 34.000 Liter vermeintlich, war auch klar, dass es eine mögliche Wassergefährdung sein könnte und die Bezirkshauptmannschaft wurde via die Polizei verständigt und auch das Stadtservice Korneuburg, das Wasserwerk, weil das in unmittelbarer örtlicher Nähe ist. Wobei man dazu sagen muss, dass grundsätzlich am hochrangigen Straßennetz die Gewässerschutzmaßnahmen, also auch die Abläufe, automatisch bzw. auf Anforderung geschalten werden. Also grundsätzlich ist das beherrschbar. Dennoch, aufgrund der Menge muss man die Behörde verständigen. Das haben wir auch gemacht.
Und grundsätzlich, Milch ist selbstverständlich kein Gefahrstoff, aber in der Chemie kommt es immer ein bisschen auf die Menge an. Die Dosis macht das Gift. Und auch das reinste, klarste Quellwasser dieser Welt, wenn der Mensch auf einen Schlag 10 Liter davon trinkt, kriegt auch ein Problem mit dem Elektrolythaushalt. Also auch das ist problematisch. Wie wäre das mit der Milch, wenn da über 30.000 Liter Milch ins Grundwasser eintreten zum Beispiel?
Ja, Marcel, das ist, kann man ganz einfach erklären. Es ist einfach so, wie du schon gesagt hast, die Dosis macht das Gift. Und bei Milch ist es so, wenn das ins Gewässer kommt und das ist ein stehendes Gewässer, dann hat man, Milch hat einen leicht säuerlichen pH-Wert aufgrund der Milchsäure. Und dadurch kann sich der pH-Wert des Wassers verändern und das ist halt wieder nicht gut für die Natur.
Würde der komplette Milchtank auslaufen, wäre das grundsätzlich schon auch ein Problem?
Ja, es könnte zu einem Problem werden. Also in der Donau würde man es nicht merken, aber wenn das ein kleiner Teich oder was ist oder das Abwassersystem von der Autobahn, da könnte das durchaus zu einem Problem werden.
Aber nachdem wir gesagt haben, es treten ja nur Tröpfchen aus, ja.
War mal grundsätzlich für mich die Lage beherrschbar. Ich habe auch zum Polizisten gesagt, naja, nachdem wir Verletzten versorgt sind, es könnte uns ja auch schlimmer treffen mit Gefahrgut oder so. Mhm. Scherzhaft, das war noch gegen Mittag. Mhm. Gut, für die Bergung war aber klar, aufgrund der Menge, wir müssen auf jeden Fall umpumpen. Und das heißt, man muss so einen Einsatz planen. Man muss als Einsatzleiter immer einen Plan A, einen B-Plan und auch einen C-Plan im Köcher haben. Und es war mal in erster Linie wichtig, dass wir abklären, wo könnte ein Ersatztankwagen herkommen, in welcher Zeit und wo können wir auch das Produkt hinbringen, weil das muss auch jemand übernehmen. Das hat sich dann über die Spedition, über den Frechter mit Englisch und Telefonaten doch einige Zeit hingezogen. Parallel dazu ist aber schon aus der Nachbarortschaft, aus Stockerau, ein Frechter mit einem Tankaufbau unterwegs gewesen, damit wir dieses Medium umpumpen können.
Den du organisiert hast?
Den ich über die Alarmzentrale organisiert habe. Ist alles super funktioniert. Das war doch im Freitagnachmittag dann schon. Und für die Bergung, das wäre dann der zweite Step gewesen, da muss man sich auch einen Plan überlegen. Wir haben grundsätzlich 3 LKW-Seilwinden bei uns bei der Feuerwehr. Da können wir schon einiges bewirken. Aber für das Abschleppen selbst des Zuges braucht man eine Abschleppbrille, einen LKW. Da wäre das Kranfahrzeug Dullen vorgesehen gewesen, mit dem wir auch öfter zusammenarbeiten. Die waren aber werkstattbedingt kurzfristig nicht verfügbar. Deswegen habe ich da schon an die Privatfirma, die an der Autobahn ist, gedacht. Und dann hat sich das Blatt etwas gewendet. Gegen 13 Uhr habe ich dann das Kranfahrzeug der Feuerwehr Dullen anfordern wollen. Die waren aber werkstattbedingt nicht verfügbar. Deswegen habe ich an die Transportfirma gedacht oder Bergefirma, die in Autobahnnähe ist. Und dann war aber noch immer die Frage offen, wo kommt das Transportgut im Endeffekt hin? Und gegen 13 Uhr, 13.30 Uhr kam dann die Info über den Frechter, naja, Tankaufbau ist eigentlich leer und das war schon spanisch, weil das kann nicht sein. Und wir haben dann die Spedition erreicht, das ist der Eigentümer des Wechselcontainers und der hat dann gesagt, nein, er wartet ein Produkt und das kann nicht sein. Und ja, plötzlich war es die Lageänderung, dass es statt Milch Ammoniumchlorid ist. Mhm. So. Ich habe kurzfristig geglaubt, jetzt kommt die versteckte Kamera oder der Prüfer vom Landesfeuerwehrverband, weil irgendwie habe ich mir gedacht, ich bin jetzt im falschen Film. Und das ist dann schon so, da schauen dich dann alle an.
War dann überhaupt klar, da kann sich ja der auch vertun, weil jetzt habt ihr Frachtpapiere, da steht drauf Milch, der Fahrer sagt Milk und irgendjemand am Telefon sagt, das ist was anderes. Ja, also.
Das ist richtig. Also dann war ich wieder im Recheck, dann haben wir nochmal telefoniert und den Frechter dann nochmal kontaktiert und so weiter. Und dann habe ich das Datenblatt aber schon per E-Mail aufs Handy bekommen. Und das war dann schon relativ sicher. Noch dazu, der Fahrer des bereits eingetroffenen Ersatztankwagens der geplanten Firma gesagt hat, naja, der Lebensmittel geladen hat, das schaut nicht so aus. Anscheinend gibt es da geringfügige Differenzen, wie dieser Aufbau ausschaut. Ja, dann war mal kurz Pause angesagt. Ich bin dann mal eine rauchen gegangen, obwohl ich eigentlich nicht rauche. Habe mich kurz in die Einsatzleitung verzogen und das Datenblatt einmal studiert, weil es gibt auch keine Stoffnummer dazu. Mhm. Vielleicht Peter, wenn du das erklären möchtest.
Ja, kurz nach 13 Uhr hat der Stefan, der Kommandant der Feuerwehr, der Stadtkreis Neuburg, hat mich angerufen und hat gesagt, du Peter, ich habe ein Problem. Ein LKW-Unfall ist passiert, der ist umgefallen bei der Autobahnauffahrt. Dann habe ich gesagt, ja, weiß ich, bin ich eh schon vorbeigefahren, aber ist eh nichts drinnen. Sagt er, oh ja, nämlich es ist nicht so wie in den Frachtpapieren angegeben Milch drinnen, sondern wir müssen bis zu 30.000 Liter Ammoniumchlorid, mit dem müssen wir rechnen. Was tun wir? Ich habe dann gesagt, ja, passt, ich muss mir das auch anschauen einmal, weil man weiß auch nicht jeden Stoff auswendig, was der für Eigenschaften hat. Dann habe ich mir mal selber das Handy geschnappt und habe mal so geschaut, was ist das überhaupt für Stoff, was macht das. Ich habe dann eigentlich relativ schnell festgestellt, ah, Gott sei Dank, der Stoff hat keine UN-Nummer, somit ist schon mal halb so wild, weil das ist einfach ein Unterschied, ob der jetzt dann leicht entzündlich, leicht brennbar ist, explosiver Stoff oder oxidierend oder sonst irgendwas ist. Wenn der das nicht ist, dann ist der eigentlich relativ einfach zum Handeln, der Stoff. Also, und Ammoniumchlorid ist eigentlich relativ einfach zum Handeln. Weil wenn was austritt, kann ich das sehr gut mit Wasser verdünnen, somit neutralisiere das Ganze.
Was ist konkret Ammoniumchlorid? Das gibt es ja einerseits als Feststoff, als auch in flüssiger Form. Erklär uns da vielleicht noch
den Hintergrund. Ja, genau. Grundsätzlich ist Ammoniumchlorid ein Salz. In kristallinen Form ist es großteils verfügbar, aber um vielleicht Transporte oder den Stoff leichter zum Handeln zu machen, wird er auch gerne in flüssiger Form transportiert. Das heißt, meistens mit Wasser gemischt, weil das ist einfach leichter zum Handeln für den Spediteur oder sonst irgendwas. Weil pumpen kann ich schneller, als wie ich muss was schaufeln oder sonst irgendwas.
Rudern wir da vielleicht noch ein Stückchen zurück. Wie wird Gefahrgut auf der Straße gekennzeichnet? Welche Begriffe, welche Tafeln gibt es da? Vielleicht einen kurzen Crashkurs?
Ein Crashkurs ist gut gesagt. Also grundsätzlich werden gefährliche Stoffe oder Gefahrgut dann explizit auf der Straße wird mit einer orangen Tafel gekennzeichnet, plus mit einer Stoffnummer, sprich die UN-Nummer, das ist eine vierstellige Nummer, und die Kemmler-Nummer, das ist die darüber steht, das ist die zweistellige Nummer. Es gibt von Stoffen, die müssen halt bestimmte Eigenschaften besitzen, damit sie als Gefahrgut zählen. Das heißt, leicht brennbar, leicht entzündlich, explosiv, korrosiv. Das ist ein Stoff, der dann halt mit einer orangen Tafel gekennzeichnet wird. Und es gibt dann noch gefährliche Stoffe. Das ist im Prinzip alle Stoffe, die ein GHS-Symbol haben. Sprich, das sind diese Raute-Dinger mit Rufzeichen. Das hat ja jeder daheim. Zum Beispiel am Waschmittel ist eine Raute mit einem schwarzen Rufzeichen um. Das ist ein gefährlicher Stoff, der könnte gefährlich werden. Oder der Klassiker auf der Tankstelle sieht man immer den Baum mit dem toten Fisch für umweltgefährdend. Also Benzin zwar insofern ist ein Gefahrgut, aber wenn ich mit heimnehme, im Kanister, dann ist es kein Gefahrgut mehr, weil ich brauche ja selber nicht orange Tafeln am Auto, sondern es reicht, wenn ich den in den Kofferraum stelle. Natürlich muss ich die Ladungssicherung machen und dann fahre ich mit dem Kanister heim. Und ja, das ist halt das Problem, was man bei Ammoniumchlorid hat, weil es gibt keine UN-Nummer für diesen Stoff, weil er in kleinen Mengen ist er ja nicht gefährlich. Also sprich, in der haushaltsüblichen Menge ist der Stoff nicht gefährlich. Ich habe das auch in diversen Lebensmitteln, Medikamenten drinnen. Oder im Lötzinn habe ich das auch drinnen, als Flussmittel quasi für das Lötzinn. Und das war halt bei dem Einsatz explizit das Problem, weil der Transport war nicht gekennzeichnet. Muss er auch nicht, und das, weil es keine UN-Nummer gibt für den Stoff. Und das ist halt für einen Einsatzleiter dann sehr herausfordernd. Der kommt hin, der sagt, Milch ist geladen, und das muss er mal in erster Linie glauben, weil er sieht nichts, dass irgendwas gekennzeichnet ist.
Absolut. Michi, wie geht's weiter?
Inzwischen habe ich dann die Einsatzleitung besetzen lassen. Teilweise waren wir sogar zu dritt, dass wir das Ganze organisatorisch abwickeln. Wir haben einen Paralleleinsatz um 14 Uhr nach Aufzugsöffnung abgewickelt. Wir haben eine Einsatzreserve gebildet. Ich habe das Wechselladerfahrzeug von uns nachkommen lassen, das für Bergungen da ist. Und dann habe ich die Firma, die zuerst vorgesehen war, mit dem Lebensmitteltransport heimschicken müssen. Und über den Frechter konnten wir aus Schwächert einen Ersatztankwagen, der gereinigt war, organisieren. Der war auf Anfahrt. Und da habe ich die Information soweit erhalten, er kann zwar grundsätzlich selbstständig pumpen über dieses Vakuumsystem, also B- und Entladen, allerdings aufgrund des umgestürzten LKWs nur circa bis Hälfte, bis zum Austritt oder bis zu diesem Ventil.
Gut. Hat nicht viel geholfen natürlich.
Naja, jetzt, das hätte auch nichts gebracht, weil die ganzen Schieber eigentlich so verbogen waren, dass man sie da erst unter den LKW einarbeiten haben müssen, damit man die Schieber in die richtige Stellung bringen, dass die Luft reinkommt zum Belüften von dem Tank eigentlich.
Ah ja. Gut, also wir hatten zumindest jetzt einmal auf Anfahrt einen Ersatztankwagen, und wir konnten oder wir wussten, dass wir anfangen können zu pumpen. Aber dann war klar, okay, wir brauchen die Spezialisten, wir brauchen Schadstoffpumpen und wir müssen da weiter tun. Dann habe ich telefonisch mit der Alarmzentrale Kontakt aufgenommen und habe darum ersucht, dass wir schadstoffmäßig einmal das eruieren, und habe auch das Datenblatt verteilt. Und da habe ich die Information bekommen, dass das Gerät derzeit nicht verfügbar ist, weil die das Fahrzeug neu bekommen und daher umrüsten.
Für das gibt es ja mehrere Bezirke in Niederösterreich, die man anfordern kann.
Genau, als Einzelleiter brauchst du immer einen A-, B- und C-Plan. Und damit haben wir die dann angefordert. Die sind gegen 16 Uhr bei uns eingetroffen, inklusive Schadstoffberatungszug und Dekoplatz.
In Niederösterreich passiert ja das System von den Schadstoffeinheiten. Das heißt, es hat nicht jede Feuerwehr das volle Portofolio, damit Schadstoffeinsätze abgearbeitet werden können, sondern nur einfachste Mittel hat die Feuerwehr, wie zum Beispiel Auffangwangen, Gullieis zum Abdichten von Kanälen. Und dann gibt es eben in jedem Viertel gibt es dann eben spezialisierte Einheiten, Fahrzeuge, sprich das Schadstofffahrzeug und das Dekontaminationsfahrzeug, wo es genau dann die Spezialsachen haben, wie explosionsgeschützte Pumpen, Schutzstufe 3 Schutzanzüge und. Also die brauchen einfach, weil die von verschiedenen Feuerwehren zusammenkommen. Das Personal, was die Gerätschaften bedient, kann schon mal 2 Stunden dauern, bis das überhaupt am Einsatzort eintrifft. Das ist ganz einfach dem System geschuldet, aber die Gerätschaften kosten ja natürlich auch viel Geld, und deshalb gibt es das nicht in jeder Feuerwehr.
Verstehen.
Grundsätzlich, so ein Großeinsatz oder so ein aufwendiger Einsatz, den muss man auch planen. Es würde eh nichts bringen, wenn man alle von Start weg vor Ort hat, sondern ich muss das eh zeitlich gestaffelt machen, ich muss die Personalreserve einplanen, ich muss auch für Versorgung oder Getränke zumindest sorgen, weil das so lange dauert, ich muss an die Beleuchtung denken. Also das muss man dann eh abstimmen und schon einplanen, und wie gesagt, ohne das Medium umzupumpen, gibt es eh keine Bergung.
Und welche persönliche Schutzausrüstung ist da nötig? Das fragen der Marco von der Freiwilligen Feuerwehr Ottertal und der Hubert von der Freiwilligen Feuerwehr Wallern. Welche Schutzstufe ist da angebracht?
Ja, grundsätzlich muss man sagen, für Ammoniumchlorid reicht die normale Einsatzbekleidung plus Chemikalien, Schutzhandschuhe und Schutzbrille. Aber wie wir den Tondeckel aufgemacht haben, wir haben zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, ob wir wirklich schon unter der Hälfte sind, sodass bei dem Domdeckel nichts mehr an dem Ammoniumchlorid austreten kann. Haben wir Schutzstufe 2 Schutzanzüge angezogen und haben auch umluftunabhängigen Atemschutz verwendet.
Ammoniumchlorid, wo begegnet uns das im Alltag? Wo ist das drin? Für was braucht man das?
Also Ammoniumchlorid, es begegnet uns alltäglich. Es ist in Starterbatterien ist es drinnen, weil es ein guter Elektrolyt ist. Dann haben wir es drinnen im Lakritze. Auch dort ist es drinnen. In Hustensäften, in diversen ist es drinnen. Und ja, es hilft uns, würde ich jetzt einmal sagen. Ist ein sehr guter Stoff, vor allem in der Medizin oder auch bei Lakritze, wenn es schmeckt, das muss man auch wieder sagen, weil mir schmeckt das gar nicht, das Lakritze. Und auch in die Starterbatterien. Also es ist auch im Lötzinn als Flussmittel drinnen. Also es ist wirklich alltäglich begegnet uns der Stoff.
Aber wahrscheinlich in Kleinstmengen, weil wenn das sowohl in der Batterie als auch im Lebensmittel gebraucht wird.
Ja, im Lebensmittel ist es klar, da sprechen wir wirklich vom Milligramm, was da in dieser Lakritzstange oder was drinnen ist. Und deshalb ist es auch nicht gefährlich für uns. So wie es bei dem Einsatz war, mit 30.000 Litern auf einen Schlag rechnen muss, dann ist das natürlich wieder gefährlich, weil dann wird es nicht nur für Menschen gefährlich, sondern auch für die Umwelt und für die Tiere. Und das ist dann halt ein Problem und deshalb ist das dann auch so entstanden, der Einsatz, wie er jetzt dann da abgelaufen ist.
Sind wir da jetzt noch bei Plan A, B oder C oder brauchen wir schon D, Michi?
Naja, also es war im Wandel, ja. Also teilweise waren wir schon beim Plan B und C. Es war immer beherrschbar oder es war immer so, dass man eine Idee gehabt hat. Man muss das halt umsetzen. Und es ist nicht immer gleich klar, wie schnell oder wie verfügbar jemand ist. Man muss auch dazu sagen, mit Salmiak fängt man vielleicht eher was an. Das ist sozusagen der umgangssprachliche Name von dem Stoff. Das hat man schon mal gehört.
Ach, das habe ich jetzt nicht gesagt. Genau, stimmt.
Genau. Und die richtigen Frachtpapiere haben wir dann über die Spedition bekommen. Es waren dann im Endeffekt ca. 12.000 Liter.
Und lasst uns noch einmal darauf eingehen, warum es zu dieser Verwechslung jetzt überhaupt gekommen ist, warum die Milch vermutet worden ist, warum die Frachtpapiere auch Milch gesagt haben, weil da kommen so viele Fragen rein über Instagram, dass wir das noch einmal behandeln. Der Stefan von der Freiwilligen Feuerwehr Ternitz-Botschach, der Thomas von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kreuzen, Manuel aus Michel-Kleins, Lukas aus der Freiwilligen Feuerwehr St. Michael, der Nico aus der Freiwilligen Feuerwehr Retz, also die schicken uns alle dieselbe Frage, nämlich warum ist es zu dieser Verwechslung jetzt überhaupt gekommen, weil es hat ja alles darauf hingedeutet.
Ja, das ist richtig. Grundsätzlich ist das, auch wenn man so in der Führungsausbildung so lernt, die Frachtpapiere sind essentiell. Die haben wir über die Polizei aus dem Fahrzeug geborgen. Ich habe die auch gesehen. Nur waren die vom Vortag. Und da gibt es aber immer den Recheck, dass man, wenn möglich, den Fahrer befragt oder deinen Mitfahrer. Das haben wir auch gemacht. Nur der hatte auch die Kopfverletzung und der hat gerade den LKW in den Graben reingelegt. Ich gehe davon aus, dass ihm das einfach gar nicht bewusst war oder er sich da selbst vertan hat. Er hatte ja auch Milch transportiert, allerdings am Vortag. Und na gut, wenn man die LKW-Kabine auf den Fotos sieht, wie das dort ausgeschaut hat, dass dort die falschen Papiere jetzt einmal entnommen werden oder übergeben werden, das kann auch passieren. Ja, und so ist das leider passiert, obwohl wir eigentlich die Rückbestätigung hatten.
Freitag der 13., da waren wir wieder dort. Ja, ja.
Genau.
Na gut, was hat der Schadstoffzug aus Gensandorf jetzt unternommen? Also die haben die Schutzstufe 2 an, die Autobahn, die Auffahrt, die ist gesperrt. Wie geht's weiter?
Grundsätzlich muss man mal sagen, nach dem Eintreffen vom Schadstoffzug aus Gensandorf haben wir natürlich auch einmal noch eine genauere Lageerkundung gemacht und da hat sich dann ziemlich schnell gezeigt, dass das doch nicht so schnell gehen wird, wie wir uns das vorgestellt haben, weil man hat das dann gesehen, dass der LKW aufgrund dessen, weil er auf der Seite gelegen ist, dass die ganzen Schieber für Absperren, dass die Flüssigkeit einfach nicht rauskommt, plus die Schieber für die Luft, die was ich zum Befüllen brauche, wenn ich die Flüssigkeit entnehme, alles war verbogen und der Tank ist draufgelegen auf dem Schieber. Das heißt, wir haben uns da mal mühseligst Zugang unterm LKW schaffen müssen, dass wir die Schieber manuell so betätigen, damit wir überhaupt einmal mit den Pumparbeiten beginnen können.
Im Spaten oder wie passiert?
Nein, mit der Säbelsäge haben wir die Kotflügel runtergeschnitten, dann sind wir zwischen die Achsen durch und haben, da ist ein Hauptventil, das haben wir aufgemacht, damit einmal überhaupt die Luft bis zu dem Kessel kommt und den Luftschlauch vom zweiten LKW, der das Umpumpen dann durchgeführt hat, haben wir angeschlossen, weil es besteht ja auch die Gefahr, dass durch die Luftleitung, weil er auf der Seite liegt, auch wieder die Flüssigkeit rauskommen kann. Also das heißt, das war uns auch besonders wichtig, dass wir zuerst die Luft Richtung dem H2 havarierten Tank quasi bringen und dann erst anfangen mit dem Aufmachen der Schieber. Das nächste Problem, was war, ist, aufgrund dessen, weil er auf der Seite gelegen ist, hat man den Tank nicht ganz leer pumpen können. Das heißt, wir haben uns da Plan B überlegen müssen, wie wir den entleeren können. Wir haben mit dem zivilen LKW mal den Tank bis circa zur Hälfte haben wir den auspumpen können. Das ist dann eigentlich, nachdem die Schieber offen waren, relativ flott gegangen. Und dann haben wir versucht, und das war ja auch wieder ein Lottospiel, weil wir haben nicht gewusst, ist das jetzt über die Hälfte draußen oder nicht. Deshalb auch die Schutzmaßnahmen, haben wir den Domdeckel von dem Tank geöffnet und haben dort dann mit den Pumpen vom Schadstoffzug haben wir dort dann den Tankrest entleert.
Okay, was sagt eigentlich die Uhr? Um die Mittagszeit seid ihr alarmiert worden?
Ja, gegen wie spät Mittag ist es? War der Einsatz? Ja, die Pumparbeit.
Die reine Pumparbeit war jetzt nicht wirklich das Langwierige, sondern das Langwierige war eigentlich, die ganzen Schieber und Hebeln so zu positionieren, dass man das Pumpen überhaupt einmal ermöglichen kann. Mhm. Das war eigentlich das Hauptproblem. Die Pumparbeiten waren eh in 2 Stunden erledigt, aber die Schieberverstellerei, das hat doch auch, glaube ich, 2, 2,5 Stunden hat das so sicher was, auch gedauert.
Ja. Also, ja, und zum Zeitlichen, man kann dann als Einsatzleiter schon an die Einsatzstellenbeleuchtung denken, was sich so ungefähr auskennst.
Ja, ist ein zeitintensives Hobby, eine zeitintensive Freizeitbeschäftigung.
Marcel, ja, also ich kann da sagen, mein Handy war leer telefoniert und das Funkgerät war auch leer, dass du ungefähr einen Begriff hast. Irgendwann ist es dann unlustig.
Da schreibt ja noch jemand mit jedem Funkspruch, oder?
Ja, die Einsatzleitung war, wie gesagt, mit 3 Leuten schon ständig besetzt bei uns. Und mein Glück war, muss man auch sagen, einer unserer Verwalter war auch mit. Den habe ich gleich in die Einsatzleitung gesetzt. Dann ist auch gleich das Verrechnungsthema mal ganz sicher erledigt. Ja. Man muss die Leute dort einsetzen, dort, wo sie ihre Fachkenntnisse haben. Das ist so.
Das, was sie lieben.
Genau.
Und wer hat jetzt eigentlich Fachkenntnisse, diesen LKW wieder aufzustellen? Das fragt uns der Jakob von der Freiwilligen Feuerwehr Leobersdorf. Wie kommt der LKW wieder weg?
Grundsätzlich kann die Feuerwehr sehr viel. Wir haben auch 3 Fahrzeuge mit Seilwinde. Aber das Aufstellen ist das eine. Das andere ist das Verbringen des Gespanns, des Verunfallten, nicht Fahrbereitens von der Autobahn weg. Und da braucht man einfach ein Spezialbergefahrzeug mit Brille dazu. Und das war in dem Fall nur von der Fachfirma jetzt einmal verfügbar. Und das ist dann auch soweit in Ordnung, dass die das übernehmen, in Abstimmung mit dem Eigentümer. Und die haben dann auch die Aufstellarbeiten soweit übernommen und sind selbst mit 2 Fahrzeugen angerückt aufgrund der zeitlichen Komponente.
Das heißt, wie lange hat der Einsatz in Summe gedauert?
Also die Einrückmeldung habe ich gegen 22 Uhr dann geben können.
Mhm, wunderbar.
Glücklicherweise, ja.
Aber gut, ich meine, es ist ja sehr, sehr viel passiert und zum Glück auch alles gut gegangen. Wie schaut ihr jetzt zurück auf diesen Einsatz? Also würdest du im Nachhinein oder würdet ihr im Nachhinein alles genauso wieder machen? Oder sind Dinge, wo du sagst, das schreibe ich mal jetzt in meine Notiz-App auf, das werden wir nachbesprechen?
Ich würde grundsätzlich sagen, ja, ich würde es wieder so machen, aber Lessons learned hat man aus jedem Einsatz. Und es gibt in jedem Einsatz Sachen, die besser gelaufen sind, Sachen, die schlechter gelaufen sind. Aber man muss sich die besseren Sachen auserziehen aus dem Ganzen und nur aus dem lernt man. Und das ist auch das Wichtigste, dass man sich die positiven Sachen dann rausholt und mit denen weiterarbeitet.
Na, ich werde künftig schauen, am Freitag, den 13., dass ich vielleicht in Urlaub bin oder so. Aber grundsätzlich, der Peter hat das schon gesagt, es ist niemandem was passiert. Wir haben das relativ gut lösen können. Es gab eigentlich immer eine Antwort auf eine Frage, auch wenn es manchmal tricky war. Es bewahrheitet sich eben, dass man mehrere Varianten durchdenken muss. Man muss Pläne auch immer zu Ende denken. Also wo geht das Frachtgut hin, wenn es umgepumpt wurde zum Beispiel? Und wichtig ist auch, dass man vielleicht bei dieser Beladungsgeschichte noch eine dritte Recheck-Ebene einführt und noch ein Telefonat vielleicht mehr führt. Das nehme ich natürlich mit.
Und abschließend die Frage vom Andi von der Freiwilligen Feuerwehr Auerstal, übrigens im Bezirk Gensandorf, der fragt, wie zufrieden wart ihr mit der glorreichen Leistung des Schadstoffzugs aus Gensandorf?
Ja, wir werden entsprechende Bewertungen abgeben. Es hat natürlich alles super funktioniert und man muss auch sagen, die Zusammenarbeit feuerwehrintern und auch mit den anderen Organisationen und Kräften war einwandfrei und für das möchte ich mich auch bedanken.
Und ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr uns mitgenommen habt an diesen Freitag, den 13. März 2026, zu euch auf die Autobahnauffahrt in Korneuburg. Michael Zöger und Peter Gamsjäger, vielen, vielen Dank. Dankeschön.
Danke für die Einladung. Super.
Danke auch.
Und wie immer natürlich auch vielen Dank an euch fürs Dabeisein bei dieser Folge und Dankeschön an alle, die Fragen einschicken. Das geht am allerbesten über Instagram, über die Instagram Stories. Da teilen wir mit euch ja im Vorhinein schon, welches Thema wir als nächstes aufnehmen. Die Themen, die wir weiter im Vorhinein planen, die schicken wir auch über unseren E-Mail-Newsletter aus. Gerne anmelden unter blaulichthelden.at/newsletter. Da schicken wir euch die aktuelle Folge immer direkt in euer Postfach und am Ende des Newsletters, da findet ihr hin und wieder auch eines der Themen, das wir in Zukunft aufnehmen. Auch dort könnt ihr uns eure Fragen und eure Themenwünsche einschicken. Und wenn diese Folge hier für euch genauso spannend war wie für mich, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr sie teilt. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ciao, Servus und gut wär!